Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Krisen zu bewältigen ist eine politische Kunst. Angela Merkel wird wohl in die Geschichte eingehen als eine besonders begabte Krisenmanagerin. Der Politiker, um den es jetzt geht, hat genau den gegenteiligen Ruf. Dass er in einer großen Krise derart überreagiert hat, dass die Krise in eine nationale Tragödie mündete. Der Sozialdemokrat Gustav Noske, der im November vor 75 Jahren gestorben ist. Er hat Anfang 1919 die Gewalt entfesselt, die Weimarer Republik nicht wieder losgeworden ist. In der großen Krise der Novemberrevolution ließ er Freikorpssoldaten gegen die revolutionäre Bewegung antreten, die Folge ein Blutbad. Noske bezeichnete sich selbst als Bluthund und hat seither den Ruf als eine der finsteren Gestalten der Sozialdemokratie und der Weimarer Demokratie. Das ist das vorherrschende Geschichtsbild. Was aber steckt genau hinter diesem Politiker? Was entdeckt man, wenn man genauer hinsieht? Das wollte ich von dem Historiker Christoph Klessmann wissen, dem ehemaligen Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam, den ich vor dieser Sendung interviewt habe.
Also diese berühmte Formulierung, einer muss ja den Bluthund machen, die er im Januar 1919 formuliert hat, als es darum ging, in einer unüberschaubaren Situation sich zu wehren, also von der Regierung her, wo er gesagt hat, einer muss es ja machen, keiner wollte es so richtig. Das ist, glaube ich, sehr typisch. Er ist einerseits schon frühzeitig als Reichstagsabgeordneter der Sozialdemokratie Fachmann gewesen für Kolonialgeschichte, aber auch für Militärfragen. Damit hat er sich im Reichstag sozusagen Echo verschafft. Und das zeigte auch, dass er ein relativ unkompliziertes Verhältnis zur Gewalt, zum Militär hatte. Das heißt jetzt nicht, dass er nun so von vornherein den Bluthund abgab, den er da beschworen hat. Aber er war eigentlich schon innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion als Fachmann für militärische Angelegenheiten derjenige, der also auch in der Krisensituation wahrscheinlich am ehesten in Frage kam, damit fertig zu werden, wenn er das denn wollte. Und offensichtlich wollte er das. Und auf diese Weise ist dann eben auch dieses schon zum Klischee gewordene Etikett, er ist der Bluthund. Und das ist ja nicht ganz falsch, aber er ist nicht nur der Bluthund, der sozusagen als zähllebiges Klischee in die Geschichte eingegangen ist, kann man schon sagen.
Wenn man sich anguckt, die SPD im Kaiserreich, eine Partei, die gegen das System war, die auf den großen Kladderadatsch wartete, die internationalistisch orientiert war, die auch im Grunde gegen das Militär war. Und gleichzeitig bringt sie aber Politiker hervor, wie Gustav Noske, der schon eine Nähe zu Militär und auch Nationen hat und der Kolonialpolitik auch nicht ganz abhold war. Wie erklärt man diesen Widerspruch, wo die Partei für was anderes steht?
Also ich glaube, das gibt ganz gut wieder, dass es innerhalb der SPD des Kaiserreichs nicht unbedingt zwei Fraktionen, aber schon zwei ganz unterschiedliche Strömungen gab. Irgendjemand hat das mal auf die Formel gebracht, Sozialdemokraten in Baden hatten den Kaiser Wilhelm und Karl Marx an der Wand hängen. Also sozusagen diese doppelte Loyalität von Orientierung an der Monarchie und gleichzeitig die Orientierung an der ideologischen Tradition, das hat die Partei geprägt. Dieser Widerspruch ist immer mal wieder ein bisschen überdeckt worden. Aber er hat viel länger und viel intensiver die Geschichte der Partei im späten Kaiserreich bestimmt, als man vielleicht nach außen wahrgenommen hat. Insofern ist das vielleicht eine gewisse Überraschung, wenn man sich die Figur Noske anguckt. Aber ich würde sagen, er hat in einer zugespitzten Form das verkörpert, was also latent oder am Rande zumindest bei vielen Sozialdemokraten durchaus das Handeln oder die politische Meinung bestimmte.
Er hat ja schon innerhalb der Partei und, sagen wir, im Reich eine gewisse politische Karriere gemacht. Also er ist 1868 in Brandenburg geboren. Und wie war sein Aufstieg als Politiker im Kaiserreich?
Das ist eigentlich eine interessante, eben auch sehr verquere Geschichte. Also wenn man so die Station seines politischen Lebens sich anschaut aus Brandenburg, der Stadt Brandenburg, das ist eigentlich eine lupenreine proletarische Biografie aus kleinen Verhältnissen, mühsam sich an eine höhere Bildung angeeignet, aber sehr energisch, sehr begabt, dann auch rhetorisch sehr begabt. Er ist also in Brandenburg selbst nur kurze Zeit gewesen, war dann in Königsberg und ist vor allen Dingen, hat seine Karriere vor allen Dingen in Chemnitz gemacht. Dort wurde er bei der Zeitung angestellt und ist über Chemnitz, das war damals ein wirkliches Zentrum der SPD-Organisation, über Chemnitz ist er dann auch in den Reichstag gekommen. Und da hat er sich eben sehr frühzeitig einen Namen als Militärfachmann gemacht. Und die hohe Anerkennung aller, die von dieser komplizierten Materie was verstanden, erworben, sodass er dann eben auch in der Krisensituation wie der Revolution gebeten wurde, da Posten zu übernehmen, die andere nicht so ohne weiteres wollten oder konnten.
Die Sozialdemokraten waren im Kaiserreich ja die Outlaws der Gesellschaft und auch die Outlaws der Politik. Hat einer wie Noske, ist der darüber hinausgegangen, ob nun Liberale, Konservative oder die reinen Verfechter des Preußentums, versucht er gewissermaßen auch in diesem Spektrum Eindruck zu schinden?
Er hat zunächst natürlich durch sein Interesse für Militärisches und Militärpolitik Aufmerksamkeit erregt. Er war ja selber kein Soldat, er konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht Soldat werden. Das wird man wahrscheinlich, ohne dass man das jetzt psychologisch zu sehr überinterpretiert, auch als ein selbstempfundenes Manko nennen dürfen. Aber das kann nicht der Hauptgrund sein. Er hat also sehr fachlich sich sehr intensiv da eingearbeitet und ist dann von da aus eben auch in anderen Parteien wahrgenommen worden. Und er ist dann ja von der letzten Regierung, Prinz Max von Baden, der letzten Reichskanzler, ist er ja dann aufgefordert worden, nach Kiel zu gehen und da sozusagen für Ordnung zu sorgen aus dieser Perspektive und eben mit den revolutionären Matrosen sich zu arrangieren. Und das hat er organisatorisch in einem erstaunlich imponierenden Maße geschafft. In dieser brisanten und aufgeheizten Lage einen Kontakt zu den Matrosen herzustellen und dann eben also auch Ordnung zu schaffen, ohne dass gleich Gewalt praktiziert wurde.
Das heißt, er hat sich in einer solchen Krisensituation als handlungsfähiger Politiker erwiesen?
Das könnte man so sagen, ja. Er hat eine schwierige Lage einigermaßen in den Griff gekriegt. Und das ist sicherlich in der Situation nicht so ganz einfach gewesen. Und von da aus hat er natürlich dann auch bei der sozialdemokratischen provisorischen Regierung, hat er also das entsprechende Renommee gehabt, um diesen schwierigen Posten als Manager sozusagen dieser Krisensituation als erster Reichswehrminister nach Berlin zu kommen.
Dann schlug ja tatsächlich die Stunde der Gewalt, dass er eine Entfesselung der Gewalt bei den Unruhen, die im Januar 1919 in Berlin ausbrachen, in Gang setzt, die dann sich ja auf die ganze weitere Geschichte der Weimarer Republik ja auch verhängnisvoll ausgewirkt haben. Wie ist das zu erklären, dass dieser doch fähige Konfliktmanager in dieser Situation, in der er und natürlich die ganze Regierung herausgefordert ist wie nie zuvor, so sehr auf die Karte der Gewalt mit den alten Militärs setzt und nicht versucht, mit seiner möglicherweise vorhandenen Kompetenz als Konfliktmanager die Sache runterzubeamen, damit es halt eben nicht zur großen Tragödie kommt?
Also ich glaube, da merkt man schon, dass er ein sehr unkompliziertes und problematisches Verhältnis zur Gewalt hatte Und dass er im Grunde mit dieser Situation dann doch auch überfordert war. Also man sollte sich das nicht so einfach machen und sagen, er war nur der Reaktionär und Bluthund, der also die Truppen, die Freikorps in Bewegung gesetzt hat, sondern er hat eben auch eine Situation, die man sich heutzutage wirklich nur noch mit dem Begriff bürgerkriegsähnlich vorstellen muss. In einer solchen Situation hat er gedacht, wir müssen also den Staat und die Beschlüsse zur Nationalversammlung, Einberufung, die müssen wir verteidigen und wir können uns sozusagen nicht von, ich sage jetzt mal, Chaoten in dem heutigen Sprachgebrauch hier in die Enge treiben lassen. Man wird wahrscheinlich sagen können, er hätte sich flexibler zeigen können und hätte mehr Spielraum gehabt und versuchen müssen, nicht mit Gewalt zu reagieren. Aber man sollte auf der anderen Seite nicht glauben, dass es einfach gewesen wäre, eine Verhandlungslösung und eine gewaltfreie Lösung in einer Situation zustande zu bringen, wo eben Gewalt an allen Orten wirklich sozusagen das Feld beherrschte.
Dominierte die Angst vor der Gewalt, dominierte die Angst vor Zuständen wie in Russland nach dem Lenin-Putsch 1917, dominierte all das das politische Denken in diesem kritischen Augenblick?
Also das Schreckbild der bolschewistischen Revolution und des anrückenden Bolschewismus in Deutschland ist als Schreckbild kaum zu unterschätzen. Die Historiker wissen heutzutage, dass das überzogen war und dass es keine reale Gefahr war, dass der Bolschewismus, dass der wirklich eine reale Gefahr war. Aber da muss man ja unterscheiden zwischen dem, was wir heutzutage wissen und dem, was damals als Angstzustand doch präsent war. Und ich glaube, das kann man kaum unterschätzen. Man muss sicherlich auch sagen, auf dieser Basis ist die Zusammenarbeit mit den Konservativen, sowohl den militärischen wie den politischen Kräften, natürlich auch eine naheliegende Option und auch ein naheliegendes Problem gewesen. Also der Richard Löwenthal, der Politologe, hat das mal als den Anti-Chaos-Reflex bezeichnet. Wenn man sich vorstellt, in dieser Situation, wo wirklich zum Teil bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, wo die Truppen demobilisiert werden und zurückströmen und keiner wirklich ein Konzept hat, wie man dieses Chaos zunächst mal lichtet, dann sind natürlich zunächst mal solche Reaktionen, dass man Angst hat vor ähnlichen Zuständen wie in Russland und dass man eben zur Gewalt greift, weil man denkt, anders kann man das Problem nicht lösen. Solche Konstellationen liegen dann sehr nahe. Und Noske Stärke war sicherlich nicht die Differenzierung. Ich denke auch, dass man sein negatives Bild in der Öffentlichkeit und in der Geschichte nicht einfach relativieren kann. Aber man muss es ein bisschen differenzieren und die Schwierigkeiten dieser Konstellation deutlicher herausarbeiten. Auf der anderen Seite ihn eben auch nicht nur als den, der dann sozusagen als Bluthund-Geschichte machte, darstellen, sondern eben auch das, was da vorher war und was er geschafft hat und wie sein sozialer und politischer Aufstieg funktioniert hat.
Spielte auch eine Minderwertigkeit eine Rolle? Die SPD hat nie regiert. Die SPD kam aus der Paria-Position im Kaiserreich in die Herrschaftsposition rein, während eine noch funktionierende herrschaftliche Gesellschaft ja weiter existierte. Das heißt, wir hatten es mit alten Gewalten zu tun, deren Selbstbewusstsein überbordend war und mussten selber regieren und mussten im Grunde denen die Stirn bieten. War die SPD und war einer wie Noske damit auch überfordert?
Da war sicher überfordert. Vielleicht kann man sagen, die ganze SPD war überfordert. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch in dieser schwierigen Situation, wo die Militärs praktisch den Böttel hingeworfen haben, hat sie also sozusagen nationale Verantwortung übernommen, wie in späteren Krisensituationen auch. Ich glaube, diese Vorstellung, dass sie als national unzuverlässig gelten, die vaterlandslosen Gesellen, das ist ja ein Klischee, was die SPD lange begleitet hat, noch bis in die Geschichte der Bundesrepublik hinein, die hat natürlich vielen zu schaffen gemacht. Und das würde ich Noske auch unterstellen, dass ihm das zu schaffen gemacht hat und er das sozusagen demonstrieren wollte, dass dem nicht so war, auch wenn er nicht wirklich ein politischer Kopf war.
Was ist aus ihm geworden? 1920 musste er zurücktreten. Was ist aus dem Politiker Gustav Noske geworden?
Ja, er ist, das kann man dann als Kompromiss interpretieren, mit dem Posten eines Oberpräsidenten der Provinz Hannover beglückt worden. Wie weit er den gut ausgefüllt hat oder nicht so gut, das ist nicht so furchtbar wichtig für seine historische Position. Dass er also immer auf dem nationalen Flügel der Sozialdemokratie war und agiert hat, ist sicherlich nicht zu übersehen. Die Nazis haben ihn daher auch nicht von vornherein verfolgt. Er wurde abgesetzt. Und seine Rolle in der NS-Zeit, auch beim 20. Juli, er hat irgendwie Beziehung zu Leuten vom 20. Juli gehabt. Deswegen wurde er verhaftet, kurze Zeit ins KZ gesperrt und ist dann von der Roten Armee befreit worden, hat dann aber nach 1945 keine Rolle mehr gespielt, obwohl er das wollte, sondern ist 1946 gestorben.
Was sagt dieses Verhältnis zur Gewalt, was sagt das über das Milieu aus, aus dem heraus im 19. Jahrhundert die Sozialdemokratie entstanden ist?
Das Verhältnis zur Gewalt ist ja also auch in der sozialistischen Bewegung im Marxismus nicht einfach sozusagen pazifistisch eingefärbt, sondern man hat immer auch ein Verhältnis zur Revolution, und da gibt es auch Gewalt, oder auch zum Krieg, der muss nur gegen den richtigen Gegner wie den Zarismus gehen, gehabt. Aber im Grunde war natürlich schon die Vorstellung, dass man also eine friedliche Gesellschaft herstellen muss, die dem preußischen Militarismus den Kampf ansagt. Und diese Linie hat Noske auch verfolgt. Die Linie ist dann aber eben nicht ganz aufgegangen. Und ich denke immer, die Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg und auch schon davor hat eine doppelte Loyalität gehabt. Sie hat einerseits eben sich doch mit dem Regime, in dem sie lebten und leben mussten, ein bisschen arrangiert oder hat sich integrieren lassen. Auf der anderen Seite hat sie ideologisch sicherlich eine andere Perspektive gehabt und hat diese Form des Militarismus verachtet und eigentlich auch die Gewalt verachtet. Aber es gab eben offensichtlich Situationen, in denen das nicht so einfach geht. Und da würde ich sagen, die hat Noske nicht richtig erkannt oder Spielräume erkannt. Aber völlig ohne Gewalt waren diese entsetzlichen Konstellationen, die es in den Anfängen der Weimarer Republik gab, auch nicht zu lösen. Das ist sicherlich auch ein Problem, das zu verstehen, wir heutzutage einige Schwierigkeiten haben.
Christoph Klessmann über Gustav Noske. Mehr darüber lesen Sie in seinem Beitrag in dem Sammelband Sozialdemokratie in Brandenburg, der im Dietz Verlag erschienen ist. 360 Seiten, 24 €.